Herzlich willkommen, Chiara Pohl. Wie schön, dass du dir Zeit genommen hast und heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Hello, hello.
Danke, dass ich da sein darf. Ich habe schon gesagt, das wird bestimmt eine witzige Nummer heute.
Warum nur? Haben wir da Erfahrung mit mir? Nein, Chiara, danke, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Chiara, erzähl kurz ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du? Was ist deine Story? Und ja, leg los.
Ja, ich muss da mal kurz überlegen, was denn aktuell in meinem Leben zu meiner Story so gehört. Also ich bin 23 und es wandelt sich auch immer oft zu, was ich gerade mache, was gerade so in meinem Leben ist. Ich habe seit letztem Jahr Januar auch einen eigenen Hund, der mich auch immer viel fordert. Ich arbeite auf Teilzeit als Assistenz der Geschäftsführung in einer Unternehmensberatung und noch als Freelancerin eben für die Podcast-Agentur, wo wir auch eben deinen Podcast mitmachen und kümmere mich da eben um das ganze technische Backoffice, wie die Podcasts verwalten oder auch sowas wie Online-Kurse verwalten. Ich habe schon viel Erfahrung im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Also seit ich mit 14 habe ich zum ersten Mal ein Seminar besucht, wollte damals eigentlich da gar nicht hin, aber war dann so, ja, gefesselt von
Bei wem warst du da?
Bei Christian Bischoff tatsächlich.
Ah, klar.
Dass ich dann da mich so ja in diese Bubble hineinbegeben habe, aber damals halt noch sehr im, ja, Konsum war, aber da kommen wir, denke ich, auch noch später drauf. Ansonsten, ja, die letzten Jahre war viel vom eben Konsum in die Integration zu kommen, also dass man eben mal über die Jahre gelernt hat oder was man ja, viel weiß man ja meistens, aber an der Umsetzung oder an der Integration hapert es ja oft. Da habe ich mich so in den letzten 1,5 Jahren oder 3 Jahren besser gesagt intensiv mit beschäftigt und genau, gehe da immer so, ja, mein Weg, es finden sich immer wieder neue Dinge, genau.
Du steigst ja schon echt krass tief ein gerade. Wo kommst du her, Chiara Forchheim, gell?
Genau, also aus Bayern, aus der Nähe von Nürnberg.
Ja, man hört es, man hört es. Und erzähl was zu deiner Geschichte. So ein bisschen. Du hast ja auch schon mal ein bisschen was hinter dir, nur so kurz mal ankratzen. Weil ich glaube, das ist auch nochmal, damit die, die zuhören, verstehen, vielleicht auch warum, wieso, weshalb manche Dinge einfach so sind oder ja, einfach mal so dein Hintergrund.
Genau, also ich hatte als Kind Leukämie, also Blutkrebs, einmal mit 5 und dann war das eigentlich abgeschlossen und dann kam aber bei der ersten Abschlussuntersuchung ein Rückfall, heißt ich hatte dann eben zweimal Leukämie und beim zweiten Mal auch mit einer Transplantation, um eben ja, geheilt werden zu können und dachte ganz viele Jahre danach, also es ist ja 16 und 18 Jahre her, immer das war jetzt halt nicht so krass und ich habe das ja alles super gut überstanden, also habe ich de facto auch, aber mental sind da halt doch ein paar Themen hängen geblieben, die ich mir jetzt halt nochmal angefangen habe, näher anzuschauen. Genau.
Ja, cool. Und wir zwei kennen uns ja durch die Frau Heinrich. Ich denke mal, die wirst du bei Christian Bischoff kennengelernt haben. Kann das sein?
Ich habe die Christina damals 2022 auf dem Lebenscamp kennengelernt.
Ja, okay.
Und wir haben uns doch 23 oder 24 auf dem Seminar von Christina kennengelernt.
Genau, ich habe dich oder wir haben uns kennengelernt September 24 bei dem Powerfrauen-Seminar in Hamm. Und da warst du ja schon länger in Christinas Räumen und warst schon Menti bei ihr. Und ich war da gerade so, ja, ich besuche jetzt mal ein Seminar bei der und gucke mir das mal an. Und genau, und da haben wir uns dann auch kennengelernt. Und kurze Zeit später warst du auch beim Powerfrauen 2 dabei?
Das
Weiß
war
ich
doch
gerade.
bei ihr im Office, oder?
Genau, da warst du da auch dabei.
Genau.
Stimmt, da war doch die Chiara mit K auch mit. Und
Genau.
dann sind wir durch den Karl Asten sind wir runter geflogen. Ja, das war richtig gut. Stimmt, da waren wir im Office, da haben wir uns dann nochmal. Und dann ging es ja schon bei mir los mit dem Podcast, ja, dass wir da auch näher zusammengearbeitet haben. Und
War das danach erst?
ja, im Juni, letztes
Ah.
Jahr im Juni. Im März war das Powerfrauen 2 Seminar und im Juni mein Podcast gestartet. Und ich muss echt sagen, Chiara, die Zusammenarbeit mit dir, was einen Podcast angeht, das ist so easy peasy. Also auch so dieses, ne, ich schreibe dir Dienstagabend noch schnell, du Chiara, verdammt, ich habe irgendwie Podcast, ich habe es heute nicht geschafft, Freitag geht er raus, ich schicke dir den morgen, versprochen, wirklich versprochen. Und du immer, ja, alles fein, alles total entspannt. Also das schätze ich wirklich sehr an der Arbeit mit dir, also da großes Lob auch zwischendurch mal. Und auch,
Danke.
dass du bringst es echt immer auf den Punkt. Ja, auch die Shownotes, die du zu der Folge immer schreibst und die Beschreibung, du bringst es wirklich immer auf den Punkt. Also da muss man sagen, Chapeau und danke dafür. Chiara, du bist im Human Design Projektorin, gell?
Ja.
Was hast du für ein Profil? Erzähl mal.
Vergesse es immer wieder.
Warte mal, weißt du gar nicht, oder?
2-4, ne, oder? Doch, 2-4, ja.
Eine zwei.
Dieses halt, dieses introvertiert und extrovertiert, dieses Gemisch.
Ah, ja, also du bist praktisch in der bewussten Linie, bist du so die auch gern mal einfach sich zurückzieht, ne,
Genau.
und auch mal eher so beobachtet und ja, es auf sich zukommen lässt, und in der unbewussten Seite praktisch dann so die, man sagt ja immer, die Networker, ja, die auf echte Beziehungen und echte Verbindung steht und Oberflächlichkeit eigentlich gar nicht so gerne mag. Ja, hast du schon mal ein Reading gemacht? Ich glaube, du bist da nur so an der Oberfläche gewesen.
Ich hatte mit Christina ein Reading zum Thema Business. Da waren aber auch spannende Erkenntnisse bei.
Ja, magst du erzählen?
Nee, das eine war zum Beispiel, es hat mich irgendwie voll getriggert, so dieses, dass wenn man mich jetzt hat neu kennengelernt, ich eher so, naja, wie wirke ich denn? Keine Ahnung. Oder ich glaube, so wie du mich am Anfang wahrgenommen hast, so wirke ich, wenn man mich zum ersten Mal kennenlernt.
Okay, wie habe ich Chiara wahrgenommen, als ich dich kennengelernt habe? Boah,
Du hast mal zu
tatsächlich.
mir gesagt, als ich deine, glaube ich, erste Pod deinen Podcast eingerichtet habe zum ersten Mal, okay, krass, Chiara, jetzt da nach dem Podcast-Dingsbums sehe ich dich anders.
Ja, du warst zu Beginn, habe ich eher so gedacht, so, du bist ein bisschen zurückhaltend, so ein bisschen hier das Töchterchen halt, ne? Deine Mama war ja damals beim Seminar auch dabei. Und ich habe deine Mama halt auch sehr dominant erlebt in Kombination mit dir. Jetzt beim Tiny zum Beispiel habe ich sie ganz anders da erlebt. Ja, also das ist halt auch spannend, wie Menschen andere Eigenschaften an den Tag legen oder andere Verhaltensmuster zeigen in Verbindung mit Kindern oder mit Eltern und so. Also ich habe dich beim ersten, also bei unserer ersten Begegnung beim Seminar halt schon sehr zurückhaltend und ruhig erlebt, ja. Also gerade in der Gruppe auch.
Aber
Aber
das
das
liegt an
bist
dem
du ja gar
Gruppensetting.
nicht. Ja, du bist ja gar nicht so. Du bist ja selbst in der Gruppe nicht so. Also das ist wirklich so,
Ja.
nur der erste Eindruck. Also so wirkst du auf mich, ja. Und ja, also wenn ich jetzt vom Human Design her gucke, ja, da bist du schon in der 2? Also so habe ich dich schon auch wahrgenommen da
Bei
bei
mir ist
dem
es so,
Seminar.
ich muss immer erst so kann, den Rahmen checken. Und dann, also an sich würde ich
Ja.
nicht sagen, dass ich ein introvertierter Mensch bin.
Nein, so nicht. Bist du nicht.
Aber es hat immer so, ich mag es, es war aber schon seit ich klein bin so, ich mag es nicht so gerne in großen Gruppen, da, also da fühle ich mich einfach nicht so
Ja.
wohl.
Okay.
Das kann aber vielleicht auch einfach auch mit meiner Vergangenheit zusammenhängen, dass ich halt dadurch, dass ich ja eine andere Kindheit hatte als meine Gleichaltrigen, ich halt mir
Ja.
da von Anfang an schwer getan habe, so diesen Anschluss ins Wiederleben zu finden, also weißt du, wie ich meine? Ich hatte ja
Ja.
so mit 5 und 7 hatte ich ja, wird gesagt, ja, ums Leben zu kämpfen und die anderen waren halt Kindergarten, keine Ahnung, im Urlaub oder haben gespielt, dann
Ja.
sind ganz andere Themen.
Leichtigkeit, Freiheit,
Deswegen
gell,
konnte
Freude.
ich da halt mit zu dem Lifestyle der anderen oder halt habe mir da schwer getan, so anzuknüpfen.
Ja.
Und dann war eben in dem Reading der Punkt so, dass ich halt so wirke, dass man jetzt eigentlich eher nicht vielleicht auf mich zugeht, weil ich vielleicht so wirke, dass, keine Ahnung, ich eh einen Korb verteile oder keine Ahnung was, dass ich, wenn ich ihm was von jemandem will, ist in welchem Kontext auch immer, auf die Menschen zugehen muss. Und ich dachte mir so, fuck, es ist aber genau mein, keine Ahnung, das ist aber genau eigentlich mein Blockpoint.
Ja, aber man darf nicht vergessen, Human Design ist ja deine wahrhaftige Energie, dein Sein, ja. Also das, wie du im Kern, ja, wie deine Energie auch ist, wie deine Energie auch spricht. Dazu kommen natürlich auch Also was dieses auch verändert, sind dann Konditionierung, Traumata, in deinem Fall jetzt auch die Krankheit. Ja, du hast ja da auch ganz viel erlebt. Ja, das heißt, du bist ja nicht wirklich dein Design. Ja, also du bist nicht deine Charts, sondern das ist deine Energie, nach der du lebst und nach der du es dir dann auch gut geht. Ja, also was du da jetzt auch beschreibst, ist ja auch so ein Projektorending. Ja, also ich bin ja selber auch eine Projektorin. Ich bin 1,3 im Profil. Und ich kenne das schon auch, was du da sagst. Und das hat auch was mit der Aura des Projektors zu tun. Die Aura des Projektors, die ist ja eher stachelig, ja. Also das ist oft so, ich weiß nicht, wie es dir das so geht, aber ich kenne das, wenn du in den Raum gehst, merkst du, die Leute gucken dich an. Und es gibt Menschen, die kommen dann mit deiner Aura klar. Und dann gibt es Menschen, die sofort auch mal einen Schritt zurückgehen oder auch schon gleich sagen, boah, nee, geht gar nicht. Weil das einfach nicht in Resonanz geht mit denen. Ich erlebe das mit Manifestoren zum Beispiel ganz krass, wenn ich einem Manifesto begegne oder einem manifestierenden Generator, der gerade stark in seiner Manifesto-Energie ist, dass ich tatsächlich dann auch mal einen Schritt zurückgehe. Also wirklich, dass ich Abstand nehme, weil ich das nicht halten kann in der Energie von der Aura.
Meinst du dann, du kannst die Energie der anderen nicht halten?
Nee, die Aura stößt mich wirklich ab. Das ist wirklich so ein körperlich, also ich nehme das mittlerweile auch wirklich
Ach so,
bewusst.
dass du mit der Person jetzt gar kein Bedürfnis hast, quasi näher in
Genau.
Interaktion zu gehen. Ja, das habe ich
Genau.
auch voll. Also entweder bei mir ist immer so, wenn ich
Genau.
neu irgendwo hinkomme, entweder ist es immer so ein Complete Match oder es ist so tote Energie.
Ja, und genau da ist es halt wichtig.
Also nicht tote Energie, aber dann ist es irgendwie so, entweder man klickt zugleich oder es ist so,
Okay, es
ja.
matcht. Aber da ist halt so der Punkt, da lohnt es sich dann trotzdem hinzuschauen, weil gerade wir als Projektoren erleben es ja auch oft, dass manche nicht mit uns in Kontakt gehen, weil sie eben diese stachelige Aura spüren. Ja, und das wäre ja dann schade, wenn die dann nicht sagen, oh, guck mal, ich quatsch die jetzt doch mal an oder ich gucke jetzt doch mal, wie ist die denn so wirklich drauf, auch wenn der erste Impuls vielleicht nicht so gut war oder ich denke, naja, hier, wie ist die denn jetzt drauf? Weißt du, was ich meine? Da ist halt oft eine Chance vertan und die Erfahrung habe ich halt auch gemacht mit einer manifestierenden Generatorin, wo die mir bei der ersten Begegnung, also die hat mir ihre Manifesto-Energie so um die Ohren geschmettert, dass ich wirklich mehrere Schritte zurückgegangen bin und gedacht habe, holy moly, hier, nee, das geht mal gar nicht. Und mittlerweile ist das jemand, mit der ich immer wieder auch im Austausch bin, ja, weil es war in dem Moment nur ihre Aura, die mich abgestoßen hat. Es war nicht sie als Person oder auch nicht jetzt wirklich ihre Art. Ja, und das ist auch das Spannende am Human Design, halt da mal genauer hinzuschauen und halt wirklich hinzuspüren. Ja. Chiara, du hast eben schon erzählt, du bist praktisch ja, Assistentin von der Geschäftsleitung, ja? Da bist du beruflich tätig und Freelancerin bei Schall und Raum. Wie viele Podcasts schneidest du so die Woche oder bearbeitest du so in der Woche oder im Monat? Magst du dazu was sagen zu der Podcastarbeit? Weil das finde ich halt auch super spannend, weil das für mich ein Ding wäre, boah, das würde mich so. Es würde mich killen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Podcast bearbeiten müsste oder auch die ganze Technik. Also auch wenn ich Technikfragen habe, ich stelle sie ja dann immer an dich, weil du einfach da der Nerd bist, der Profi bist, gell? Deswegen erzähl uns dazu mal ein bisschen was.
Also es hat sich ja auch quasi zufällig ergeben. Oder ich sage ja immer, wie sagt die, genau, kann man jetzt wieder auf den Butterfly-Effekt zurückkommen. Ich habe ja damals, also ich habe tatsächlich zu meiner Geschichte 2021 ein Buch geschrieben und es auch selber als Hörbuch eingesprochen. Dadurch habe ich halt das erste Mal mit diesem Tonbearbeitungssystem und sowas
Ja.
gearbeitet. Und dann auch ein Praktikum in einer Marketingagentur gemacht, die auch einen Podcast hatten. Und die haben das dann zu dem Zeitpunkt angefangen, dass die so bei Interviewgästen halt Ausschnitte rausgeschnitten haben.
Ja.
Und ich kannte halt das System schon, deswegen habe ich das halt dann für die gemacht. Und dann später kam es eben, wo ich dann mit Christina angefangen habe zu arbeiten, dass sie irgendwann gesagt hat, ich habe dann irgendwann ihr angeboten, hey, ich kann doch auch mal für dich das machen und wenn das dir passt oder sowas, dann kann ich das ja irgendwie auch als Minijob oder sowas ergänzen machen.
Ja,
Und so
cool.
ist es dann immer weiter gewachsen. Ich kann es pro Woche, das ist immer unterschiedlich, weil je nachdem, wann halt die Veröffentlichungstage sind, zum Beispiel
Ja.
mal eine Woche, manchmal sind es dann halt nur zwei Podcasts, dann müssen es dann in der nächsten Woche fünf Podcasts, also die Woche waren es jetzt, glaube ich, mit den Neuveröffentlichungen. Aber teilweise, wenn ich halt die Folgen früh bekomme, mache ich sie auch schon im Voraus. Also ich würde sagen, pro Woche durchschnittlich drei,
Ja.
zwei oder so, Pi mal Daumen.
Ja.
Und genau, ja. Aber ich glaube, das ist auch wieder so, ich habe ja als Kind Schlagzeug gespielt und ich glaube,
Cool, das
dadurch
ist gar
kommt
nett.
auch irgendwo vielleicht dieses Gehör.
Ja.
Ich habe mich auch mal mit der Sängerin unterhalten. Ich frage mich auch oft immer, weil, also ich meine, das ist sowieso als Sprecher seinen eigenen Aufnahmen kritischer gegenüber.
Ja,
Und ich höre
total.
aber natürlich trotzdem ja nochmal ganz andere Sachen raus bei der Aufnahme als jetzt vielleicht der normale Hörer, weil ich halt schon auf so Klicken, Rauschen oder man macht ja auch immer so dieses Geschmatze beim Sprechen.
Ja.
Ich kann halt schon an der Tonspur, an dem Ausschlag erkennen, was es ist. Ob das ein M ist, ob das jetzt so ein Cut ist oder sowas, das sehe ich halt schon
Ja.
in der Tonspur, an dem Ausschlag mittlerweile.
Ja, das ist natürlich der Projektor dann auch wieder, ne? Der da durchkommt. Der es einfach sofort blickt.
Ich habe ja 2021, nee, 22, das erste Mal dieses Stärkenprofil gemacht fürs Lebenscamp
Ja.
von Christian Bischoff. Und dann nochmal haben wir es ja gemacht, auch fürs Seminar von der Christina.
Ja.
Und da hatten sich dann die Stärken tatsächlich verschoben. Also man soll den Test ja eigentlich nicht wiederholen, aber sie meinte halt natürlich dann nach der Zusammenarbeit, nach den 2 Jahren, habe ich es halt nochmal neu gemacht. Und
Ja.
da hat es voll verschoben gehabt. Da war zum Beispiel dann nicht mehr Expertise als erstes, sondern da war dann tatsächlich Problemlösung als erstes, dann Empathie und dann Expertise. Und das ist, glaube ich, auch, was meine Energie bedient, neue Dinge zu lernen und zu verstehen, um
Ja.
Probleme zu lösen, weil dann Dinge abgeschlossen sind.
Aber spannend auch hier zu sehen, ne, der Projektor, der die Problemlösung sieht, dann die zwei, ne, mit der Expertise, die du im Profil hast, dem Bewusstsein und die Empathie mit der vier, ja, die Empathie für die Verbindung halt auch, ne, für das Interesse an Menschen, ja, aber echtes Interesse und echte Verbindung. Das ist richtig krass, wie man das dann auch im Stärkenprofil eigentlich jetzt da, oder was heißt eigentlich, man erkennt es bei dir richtig im Stärkenprofil auch.
Ja, voll.
Dein Human Design. Das ist echt krass gerade. Also
Also mich
wäre
triggert es zum
so
Beispiel auch
nicht
immer,
aufgefallen.
wenn Leute nicht, na, wie sage ich das jetzt, um jetzt nicht Leute zu triggern, wenn Leute nicht den Willen haben, ihre Themen selber zu klären. Also klar, weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel, es ist, finde ich, ein Unterschied, wenn mich einmal jemand was fragt und ich sage es ihm, wie es geht, oder ich mache es auch gern einmal mit der Person, so ist gar kein Stress. Aber wenn Leute von vornherein immer nur das Problem abgeben wollen, aber gar
Ja.
keine Eigenverantwortung dafür übernehmen wollen, dass man eigentlich etwas, das eigentlich so simple Sachen nicht selber machen möchte.
Ja. Kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin ja tatsächlich so jemand, der da kommen Leute schnell tief rein im Gespräch. Also Leute vertrauen sich mir total schnell an, wo ich dann manchmal dann so stehe, okay, wow, krass, ne? Wo kommt das jetzt her? Und es geht, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ganz oft richtig schnell tief. Und ich denke dann ganz oft auch, aber Leute, es ist doch irgendwie so ganz klar, wenn du an dem Rädchen drehst oder an dem Rädchen drehst, also ne, bei mir, die Leute sprechen und bei mir kommen sofort die Lösungen im Kopf, ja, ich sehe das und tease das dann manchmal so kurz an. Und die Menschen aber dann ganz oft so wie du schon sagst, diese Eigenverantwortung abgeben, ja. Das ist aber so, glaube ich, ein großes Thema bei vielen. Wer bin ich denn, wenn ich dieses Problem gelöst habe, wenn ich dieses Problem nicht mehr habe, wenn ich diese Schmerzen nicht mehr habe, wenn ich dieses Drama nicht mehr habe, wenn ich diese Krankheit nicht mehr habe? Weißt du, was ich meine? Das hat halt
Ja,
ganz oft
voll.
mit Identität zu tun, ja, und halt auch mit Bequemlichkeit, dass Menschen diese Verantwortung nicht übernehmen und halt dann auch nicht losgehen. Ja, das ist ja, also für uns ist das, glaube ich, normal, weil wir an uns arbeiten, weil wir uns reflektieren, weil wir dann in einem ganz anderen Bewusstsein sind, ohne da jetzt hier von oben herabzusprechen. Wir sind ja alle auf dem Weg, aber ja, es nervt mich schon auch manchmal. Also da muss ich dir schon auch recht geben und vor allem, wenn Menschen immer wieder kommen und immer wieder mit dem gleichen Mist oder sich bei denen immer wieder Sachen wiederholen und du denkst dir, ja, also wenn dir das Universum oder wer auch immer den gleichen Mist vor die Füße schmeißt, dann überleg doch mal vielleicht was zu ändern. Ja, Und ich glaube, da sind wir uns tatsächlich auch ein bisschen ähnlich, dass uns das so ein bisschen nervt, ne? Wenn die Leute dann nicht irgendwie in die Puschen kommen, gell?
Wobei ich jetzt auch gerade den Gedanken hatte, es triggert einen ja oft, weil man selber so Tendenzen hat. Und da nehme ich mich jetzt auch nicht aus. Also ich weiß, letztes Jahr, gerade nach meinem ersten Auszug und sowas, bin ich der Christina schon ganz schön auf die Nerven gegangen. Aber einfach, weil man es halt auch irgendwo so gewohnt war oder halt so Muster entwickelt hat, von wegen, kann, wenn es mir nur schlecht genug geht, dann kümmern die anderen
Ja.
sich schon.
Okay, also es hat dich bedient in dem Moment dann auch.
Nicht bedient, sondern ich hatte halt zu dem Zeitpunkt gar keine andere Strategie. Oder ich merke das jetzt zum Beispiel
Ja.
letztens im Coaching wieder oder merke das jetzt aktuell immer so oft. Man hat ja auch, wenn man sich aufregt, immer das Bedürfnis, oder das war auch in dem Letterman-Buch, das ich auch gerade gelesen habe oder gerade lese,
Ja.
dieses, wenn man sich über irgendwas aufregt, hat man ja immer gleich das Bedürfnis oder oft das Bedürfnis, okay, ich muss jetzt mich mit jemandem darüber austauschen, der kann die Person auch kennt oder whatever. Jetzt zum Beispiel mit irgendeiner kranken Kunde, Kundin.
Ja,
Und
ja.
ich merke dann zum Beispiel oft, mir fällt es dann ganz schwer, also nicht ganz schwer, aber mir fällt es dann oft schwer, diese negative Emotion auszuhalten, ohne die jemandem anderen auch um die Ohren zu knallen. Weißt du, wie ich meine? Also mir fällt es dann schwer, einfach zu sagen, keine Ahnung, boah, die ist halt einfach dumm. Oder so dieses, wenn ich mich über irgendwas aufrege, ich muss es immer irgendwie lautstark
Ja.
tun.
Okay, und suchst dir dann einen Verbündeten, der praktisch da mitschimpft.
Jeder halt so dieses, ich habe das nicht
Ja.
gelernt, das selber zu wieder regulieren.
Okay. Ja, gut, aber
Weißt du, was ich meine?
das kannst du ja ändern. Das ist ja was, wo man gut dran
Genau, weil
arbeiten
dieses Lernen, das halt mal auszuhalten, okay, man ist
kann.
jetzt gerade irgendwie genervt, angepisst, aber
Oder zu
ist jetzt
fragen.
trotzdem ja nicht mein Bier.
Genau, oder sich einfach zu fragen, warum triggert mich das jetzt? Was für ein Punkt trifft das jetzt in mir? Also das ist ja, also du kannst ja im Prinzip auch nur getroffen werden, wenn du angreifbar bist. Weißt du, was ich
Ja.
meine? Wenn du ein Thema damit hast, dann kannst du dich ja auch nur verletzen.
Ja.
Oder dann halt auch triggern, ja. Also das ist halt auch so, glaube ich, eine Kunst, die man gut lernen kann und was auch mir viel hilft in der Reflexion, warum hat mich das denn jetzt so geärgert, ne? Oder warum rege ich mich denn jetzt über Isolde von nebenan jetzt auf, dass sie das und das macht und spüre dann mal rein. Und manchmal ist es dann mein, oder was heißt manchmal? Es ist im Prinzip immer mein Thema. Und ich kann die Leute dann viel mehr sein lassen und auch so aus der Bewertung und aus der Beurteilung rauszugehen. Das gibt mir viel Ruhe und gibt mir viel Frieden, muss ich sagen.
Ja.
Ja, Chiara, du bist 23, gell?
Ja.
Ja, du hast Abitur gemacht, gell? Erzähl mal
Also ich
kurz
habe
das.
tatsächlich Fachabitur gemacht. Ich habe, ich war bis zur 10. Klasse auf einer Montessori-Schule, habe
Ja.
da meinen Quali und meinen mittleren Schulabschluss gemacht, bin dann aufs Gymnasium, weil ich da mein normales Abi machen wollte, habe dann das Gymnasium nach anderthalb Jahren geschmissen. Also ich wurde 18,
Okay.
habe dann an meinem 18. verkündet, dass ich jetzt das Abi, das Gymnasium schmeiß. Fanden meine Eltern erstmal nicht so cool, habe dann auch 3 Tage lang mit denen nicht geredet.
Okay. Hast du das
Und
aus Rebellion gemacht oder warum hast du
nee,
geschmissen?
ich habe, also ich war zum damaligen Zeitpunkt halt noch hochgradig perfektionistisch. Und ich war halt in der Monty und sowas oder halt vorher, ich war immer eine sehr gute Schülerin.
Okay.
Aber mir war halt, ich hatte halt am Gymnasium den Einspruch Einser und Zweier und sobald es eine Drei ist, ist schon ein Weltuntergang. Und das hat mich
Okay.
aber einfach halt so, also ich war nach 6 Wochen Gymnasium, war ich im Prinzip depressiv. Und habe halt geweint, wenn ich mal krank war und nicht in die Schule gehen konnte, weil ich Angst hatte, halt so viel zu verpassen oder halt nicht genug
Okay.
leisten zu können und sowas. Und mein, also das war so eine Einführungsklasse, wo du halt als Externer kommst und dann erstmal halt so, ja, ins Gymnasium halt eingeführt bist, war 10. Klasse nochmal. Und da hatten wir eigentlich das Glück, dass wir halt der Corona-Jahrgang waren und da halt das halbe Jahr Homeschooling war und halt dadurch, dass halt noch nicht die so technisch fortgeschritten waren, wo du halt nichts abgeben musstest, hast du auch nichts
Ja.
abgegeben. Und dann ging es halt in die Oberstufe, 11., 12. Und in der 11., die 11. Klasse habe ich dann quasi in einem Vierteljahr, also im Dezember wurde ich 18,
Ja.
geschmissen, weil ich einfach gemerkt habe, so ich kann das jetzt schon durchziehen von dem, was ich kann und leisten kann. Aber ich wüsste, ich würde halt mit dem Abi rausgehen und wäre erstmal, keine Ahnung, könnte mich erstmal einweisen, weil ich halt so einen hohen Leistungsdruck an mich selber gestellt habe, der mich einfach halt kaputt gemacht hat. Und ich dann gesagt habe, ich schmeiße jetzt das Gymnasium, weil ich bin ja 18, ich kann ja selber ja entscheiden, was ich mache.
Kann ja machen, was ich will
Genau.
jetzt.
Und ja, dann ist es erstmal so ein bisschen gecrashed alles. Und dann war ich 21, das halbe Jahr halt von Januar bis zum neuen Schuljahr daheim und habe dann das neue Schuljahr eben nochmal an einer Montessori-Schule weitergemacht, also an einer Montessori-Fachoberschule. Habe dann da nochmal 2 Jahre gemacht und mein Fachabitur gemacht. Und genau in dem halben Jahr auch mein Buch geschrieben. Und das Buch war ja auch damals im Prinzip der Mitentscheidung, warum ich das Gymnasium geschmissen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt damals noch in einem Coaching war, wo halt der Slogan war oder das Werbeversprechen, ja, mir nur mit einem Buch. Das Coaching hat schon fünfstellig gekostet. Nee, vierstellig, Entschuldigung. Und das war aber alles halt so nicht umsetzbar. Also es war halt nicht von Anfang an erkennbar, dass um das umzusetzen, was du machen musst, du im Prinzip noch mal ein paar tausend Euro zusätzlich investieren musst in Werbeanzeigen etc. Ich will jetzt ja gar nicht so weit ausholen. Und
Krass.
ich halt da zu dem Zeitpunkt halt immer die Lösung im Außen gesucht habe. Noch mehr Coaching, noch mehr Seminare, noch mehr irgendwas. Weil ich
Konsum.
immer dachte, ich weiß nicht genug, ich kann nicht genug. Da habe ich dann auch unser Gespräch bei dem Key-Woman Circle so getriggert. Genau, aber bin ich dann quasi wieder gefangen, nochmal Fachabi gemacht. Und dann nach dem Fachabi war ich erstmal 6 Wochen auf Bali. Und da habe ich erstmal ein Jahr lang so ein bisschen, ja, rumgereist, rumgejobbt und genau, tue jetzt seit Juli 24 halt da angestellt für die Assistenzstelle.
Ja.
Und bei Christina arbeite ich, glaube ich, tatsächlich seit Bali, also seit Sommer 23.
Ja, du hast krass, also du hast eben auch mal angesprochen, ne, dieser Perfektionismus, dieser Leistungsgedanke. Also ich persönlich bin ja, also die, die meinen Podcast schon länger hören, die wissen das ja auch aus den Folgen, dass ich sehr leistungsorientiert geprägt bin, einfach von außen, ja. Und ein wirklich krasser Glaubenssatz, der tatsächlich auch immer wieder mal hochkommt und sich auch immer mal wieder zeigt, ist ja bei mir, du bist nur wert, wenn du Leistung bringst, ja. Also bei mir wurde dieser, also ich wurde so konditioniert. Wie war das bei dir? Ist das durch die Erkrankung gekommen? Oder hast du eine Idee, wo dieser Leistungsgedanke oder auch diese Definition und auch diese Bewertung deiner selbst herkommt, nur über Leistung?
Also ich glaube nicht über mein Umfeld tatsächlich, weil die haben immer gesagt, also die haben mich nie auf Not, die haben nie gesagt, Kera, du musst vor der Punktzahl im Test haben, Kera, du musst eine 1 haben, du musst eine 2 haben. So waren die gar nicht. Die waren da super entspannt. Die waren eher die, die mich bremsen wollten. Aber ich wurde zum Beispiel ja also ich wurde ja normal eingeschult, aber dann wurde ich halt zu Hause unterrichtet, weil ich halt nicht in die Schule durfte. Und da meine Hauslehrerin hat mich halt noch ganz viele Jahre danach halt begleitet. Und auch in dem Interview hat sie dann auch halt zu mir gesagt, auch wenn ich eigentlich schon müde war und sie sagt, Chiara, komm, wir machen eine Pause, habe ich halt gesagt, nein, noch weiter, noch weiter. So, also ich glaube, ich kann es gar nicht genau zuordnen, woher es kommt. Vielleicht ist es auch einfach so dieses, keine Schwäche zeigen, hat sich irgendwann in Leistung umgewandelt. Im Sinne von
Krass.
nur, wenn irgendein krasses, sichtbares Ergebnis da ist, dass das
Ja.
irgendwas wert ist, aber ich kann es tatsächlich gar nicht so genau zuordnen, zu was das gehört.
Ist es vielleicht auch der Gedanke, wenn ich jetzt eine krasse Leistung bringe, dann werde ich über meine Leistung beurteilt und bin nicht mehr die kranke Chiara von früher?
Das tatsächlich nicht, was ich dann
Also
mal
im
gerade den Impuls
Kindesalter
hatte. Ich
vielleicht.
war halt tatsächlich dann auch ab der 5. Klasse sehr, sehr gut in der Schule. Also wir hatten zwar keine Noten, aber ich war halt zum Beispiel in einem halben Jahr mit dem 5-Klass-Mathe-Stoff fertig.
Ja.
Und dann wurde ich halt da super viel gelobt und sowas und dann hat man dadurch halt Bestätigung bekommen.
Ja, Projektor, ne? Wurde es gesehen, wurde es gelobt und dann, oder halt auch so dieses Projektor-Ding, ne?
Genau, also ich habe
Schicke ich
mich
dir
halt,
mit.
glaube ich, ich habe mich, glaube ich, halt wenig gesehen, gefühlt, nur aufgrund dessen, wer ich bin.
Ja,
Sondern es hat immer
krass.
irgendeinen externen Faktor gebraucht.
Ja, bei dir finde ich, man sieht das echt. Also jetzt hier im Gespräch fällt mir das tatsächlich erst auf. Ist total spannend. So dieses, ne, schicken Projektor, der macht dir die Arbeit in der Hälfte der Zeit, ne? Und bei dir hier, du reißt dann einfach in der Hälfte der Zeit schon mal den Mathestoff durch, ne? Weil du einfach, ne, diese Energie halt auch hast, ja. Spannend. Glaubst du auch, das System, also der Wechsel im Schulsystem von Montessori auf Normalschule war auch so ein bisschen der Punkt, warum du mental da nicht mehr so klar kamst? Weil
Ja, also
Montessori
es
ist ja
war gar
schon
nicht so,
cool,
dass
ne?
mir das alles zu schwer war. Das gar nicht.
Nee,
Aber
nicht von
mich
der,
hat.
nicht von, vom Schwierigkeitsgrad, sondern Montessori ist ja einfach auch ein Konzept, ja. Und wenn du dann
Ach so,
von
ja. Nee,
Konzept in.
mich hat das regelt. Also ich bin immer halt gern zur Schule gegangen. Also ich habe echt bei der Abschlussfeier von der Monty geweint, weil ich nicht von dieser Schule weg wollte.
Ja,
Und ich
verstehe
habe
ich.
nie verstanden, wie man denn nicht gerne in die Schule will oder halt einfach so dieses, auch dieses, was man voran hat, dieses Respektlose den Lehrern gegenüber
Ja.
und sowas. Und an der Montessori Schule duzt du ja sogar die Lehrer. Und ich hatte immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Lehrern. Und dann war es im Gymnasium aber halt so, da waren halt viele so aus alter Schule und aber halt so von oben herab.
Ja.
Und ich war immer noch eine der, sag ich mal, der Lieblingsschüler und sowas. Nicht unbedingt, weil ich sehr angepasst war, sondern weil ich einfach diesen Grundrespekt hatte. Aber
Ja.
irgendwann war das halt so, du konntest machen, was du willst, extra arbeiten, extra irgendwas. Es war nie genug.
Ja.
Mich hat es irgendwann so fertig gemacht, auch dieses, dass halt immer nur, du kannst 90% richtig haben, aber trotzdem überwiegen irgendwo die 10%, die falsch sind oder die nicht dastehen.
In der Montessori-Schule ist es doch so, dass Stärken gestärkt, oder was heißt Stärken sind Stärken und Schwächen werden gemanagt, oder? So
Und ich
eher
glaube, da
so
haben wir
in
jetzt da gar keinen so krassen Slogan, aber da ist es halt so,
vom
dass
Prinzip her.
du halt bis zur 9. Klasse circa kannst du halt die immer so aufteilen, eigentlich, wann du was an Themen
Ja.
machen möchtest und sowas und halt sehr eigenständig arbeiten. Und ab der 9. kommt es dann so, dass man da mehr zusammengeführt wird, weil du halt dann ja durch jeder irgendwo den Stoff für den Abschluss irgendwo können muss und sowas. Aber das ist dann nicht so krass fehlerorientiert. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
Sondern da geht es halt viel um den Menschen. Und
genau,
das
das
war,
meine
und am Gymnasium ging es nur noch um das, was du auf dem Blatt Papier stehen hast.
ich. Ja.
Und auch bei vielen halt immer so, hatte man das Gefühl, die haben gar kein Interesse an dir als Mensch. Das hat mich so abgefuckt. Also unser Klassenleiter, der war top. Also wirklich, der war wirklich immer noch, das war ein richtiger Ehrenmann, ohne Scheiß. Der saß mal neben mir, wo ich heulend im Matheunterricht saß und meinte so, Chiara, jetzt nicht aufgeben. Du bist an einem ganz wichtigen Punkt deiner mathematischen Entwicklung. Grüße an Herrn
Ja.
Schweider gehen raus. Also der Typ war echt cool.
Ja.
Aber dann so manche, wo du dir denkst, ey, du, gib bitte einfach in Rente, aber du kannst nicht mit Menschen, geschweige denn Jugendlichen, umgehen.
Ja, das ist
Und
halt System, ne?
das war so ein Punkt, da habe ich dann irgendwann einfach den Stecker gezogen und dann, ich ertrage das nicht.
Ja, und dann kommt natürlich dann auch das dazu, gell, du bist nicht gesehen worden da drin. Ja, also das ist ja auch noch mal was. Und dann, ja. Chiara, du hast erzählt, du warst dann nach dem Fachabi auf Bali. Wie lange warst du auf Bali? 6 Wochen?
Ja.
Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das eine richtig krasse Erfahrung für dich war.
Ja, also es ist bis heute so mein Happy
Ja,
Place,
es ist halt
war
der
letztes
Safe
Jahr nicht.
Space auch, ja.
Und ich weiß noch nicht, das war der erste Abend, wo ich ankam. Ich war halt in so einem, da gibt es halt viele private Besitzer, die halt Guesthouses haben oder halt Villen und dann da halt
Ja,
ein Zimmer
ja.
mieten kannst. Und da, wo ich war, die erste Woche, war noch eine andere, die war auch Deutsche, aber die lebt halt schon auf Bali, noch irgendeine andere. Und die hat zu mir am ersten Abend gesagt, du wirst nach diesen 6 Wochen nicht abreisen wollen.
Ja.
Und war dann auch im Endeffekt auch so. Und ja, ich kann es gar nicht beschreiben, aber das ist so, ich habe, glaube ich, ich saß, glaube ich, dann auch gefühlt weinend beim Boarding. Also erstmal geschwiegen dann davon, dass ich dann in Bangkok, dass ich am Reisetag Lebensmittelvergiftung hatte.
Oh,
Weil ich habe gesagt, ich will nicht nach Hause. Also du musst in Bali ganz vorsichtig sein, was du dir wünschst, weil es wird immer irgendwie erfüllt und nicht immer im, ja, angenehmsten Sinne, sage ich jetzt mal so.
Hey.
Aber einfach auch die Menschen, die da sind, und wenn du mit den Leuten halt dich unterhältst und da ist keiner, wenn du denen sagst, was du machst oder was du machen willst, sagt keiner, was hast du denn studiert, was hast du denn als Ausbildung, sondern da ist einfach so, hey, ja, geil. Da fragt keiner, was ist deine Referenz? Weil du als Mensch bist und deine Geschichte ist die Referenz.
Ja,
Und
ja.
ich war dann, ich habe dann im Juli 24 hier angefangen zu arbeiten, und dann war aber trotzdem so dieses Inner Calling, ich muss, also das ist wirklich so, mein Körper schreit so danach, ich muss da wieder hin.
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, einfach 4 Wochen später einfach ein One-Way-Ticket gebucht, habe meinem Chef gesagt, so, yo, ich bin jetzt übrigens da und da in Bali. Ich kann ja halb-halb machen, halb Urlaub, halb von da arbeiten. Und dann war ich da eben nochmal 3 Wochen auf Bali und war da zufällig auch in einem Mentoring, in so einem Gruppen-Mentoring. Das kommt eigentlich aus Russland. Wurde aber da gerade in Bali gegründet. Und da habe ich letztens auch ein Video von mir gefunden, von unserem ersten Meeting, wo ich auch gesagt habe auf Englisch, was ich früher eigentlich machen wollte. Und da war schon dieses, ja, mit Familien von krebskranken Kindern arbeiten. Und was ich eigentlich ablegen wollte, darüber hatten wir es ja auch.
Ja.
Aber im Endeffekt hat Bali immer, da konnte ich einfach ich sein. Da, auf Bali war ich, hatte ich keine Vorgeschichte, sondern auf Bali war ich halt die Chiara, die ich zu dem Zeitpunkt war.
Ja. Krass. Also, ich weiß, du hattest ja jetzt auch gesagt, du fliegst auch dieses Jahr nach Thailand, oder? Ist das nicht auch?
Ja.
Du warst Thailand, ja? Hast auch ein One-Way-Ticket gebucht, ne?
Ja, aber wahrscheinlich so 3, 4 Wochen, ja.
Okay, das ist ja dann absehbar. Du hast eben angesprochen, beziehungsweise gesagt, auf Bali beurteilen dich die Leute nicht nach Schulausbildung, nach Ausbildung, nach Status oder so, sondern da ist einfach der Mensch wichtig. Wie wichtig findest du Ausbildung, Studium? Weil du hast ja ein Studium angefangen, ja, bin ich da richtig?
Genau, also ich hatte auf, also ich habe Abschluss gemacht, Fachabi, und
Ja,
wollte
Fachabi.
eigentlich nicht studieren. Dann habe ich aber auf Bali und währenddessen dann über meine Mutter und so erfahren, dass der Sohn einer Bekannten von ihr macht ein Online-Studium und reist währenddessen. Dann dachte ich
Ja.
mir, das kann man schon machen, das passt schon.
Da macht das doch auch, oder? Die ist doch auch unterwegs, ne, und studiert
Genau,
dann
die
und
macht es auch, und wir
genau.
hatten tatsächlich auch den gleichen Studiengang, also angewandte
Ja,
Psychologie.
krass.
Und genau, aber dann habe ich ja halt trotzdem das, wenn du halt sagst, du machst jetzt ein Studium nach dem Abi, geben halt auch alle Ruhe, weil dann ist ja immer so, was machst du jetzt und dein
Ah.
Fünfjahresplan und Ding. Und ich kam aber nie in dieses Konstruktstudium wirklich rein. Also ich war dann da eingeschrieben, habe immer ein bisschen das Skript angeschaut, ein bisschen Karteikarten geschrieben, aber eigentlich nie aktiv was wirklich gemacht so. Und dann auch nach, ich glaube, 1,5 Jahren das einfach gekündigt.
Ja.
Und genau, also ich finde, es ist es ist nicht schwierig, aber ich finde, du lernst nicht, was du willst durch schulische Bildung. Also
Der
wir
Schule, ja,
Teil
okay.
war so, dass du halt, du hast ab 6. Klasse halt Praktikas. Dann war ich im Kindergarten, ich war bei Porsche in der Werkstatt, ich war im Vertrieb, ich war in Restaurants, ich war im Büro und sowas. Und ich habe halt immer, oder worauf sich, glaube ich, halt meine Lebenserfahrung stützt, ist so, ich habe immer aus der Erfahrung gelernt. Und es war zum Beispiel
Ja.
auch am Gymnasium so, du hast dann in der 11. Klasse so einen Berufsausbildungskurs und sollst so ein Heft
Ja.
durcharbeiten, und das sagt dir dann, was für ein Beruf zu dir passt. Wo ich mir
Ganz
denke,
toll.
so, hä, seid ihr dumm? Also, ich hatte halt zu dem Zeitpunkt ja schon Erfahrung durch Praktika und sowas, und das auch wieder dieses Thema Gymnasium. Ja, du kannst ja in der Schule super gut sein und du kannst auch einen guten Bachelor-Master sein, und du kannst trotzdem einfach menschlich irgendwo inkompetent sein. Also ich finde, du, es ist halt so ein Abwägen von wegen, was willst du in deinem Leben? Aber jetzt halt zum Beispiel, du bist am Gymnasium, hast sehr guten Durchschnitt, hast eigentlich gar keinen Plan vom Leben, was einfach jetzt nur hypothetisch, und denkst, ich habe jetzt ein 1,0er Abi, komm, machst du Medizin, weil da verdienst du dann irgendwann gut Geld. So.
Ja.
Aber da fehlt ja irgendwo das Warum dahinter, dieses Intrinsische.
Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann dich da auch, also wenn du so auch davon erzählst oder wenn ich dich halt auch so war, wenn wir uns treffen und wir unterhalten uns, ich kann dich da auch teilweise sehr gut nachvollziehen, auch so aus deinem Sein raus, aus deiner Erfahrung raus, aus deiner Geschichte raus. Ich finde aber, also jetzt meine persönliche Meinung ist die, egal ob Ausbildung oder Studium, ist ja auch. Es geht nicht nur um das Wissen, ja. Also ich mache ja heute auch nicht mehr das, was ich mal als Ausbildung hatte. Also ich arbeite nicht mehr als Hotelfachfrau. Ich arbeite nicht als Betriebswirtin, ja, die ich ja auch bin. Oder ich bilde auch keine Lehrlinge mehr aus, was ich ja auch darf. Also ich mache ja was ganz was anderes, ja. Also ich habe mich ja da auch absolut weiterentwickelt und bin in ganz verschiedene Sachen da auch reingegangen und habe aber dieses Durchziehen der Ausbildung, dieses Durchziehen als sehr lehrreich empfunden und das hat mich sehr geprägt, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, nach einem halben Jahr in meiner Ausbildung zur Hotelfachfrau, ich habe jeden Tag geweint, jeden Tag. Meine Chefin war damals eine Hexe und ich war bei der Agentur für Arbeit, habe gesagt, ich will die Stelle wechseln. Ich habe wirklich schon überlegt, ne, hier, wie kommst du da raus, weil es einfach, und ich habe es durchgezogen und am Ende war es so, dass tatsächlich meine Chefin, also ich habe dann irgendwann kippte das dann und meine Chefin, und Ausbilderin, die hat mich tatsächlich dann schon zu Beginn des zweiten Lehrjahres eingeteilt und mir die Verantwortung übergeben, weil es dann auch bei ihr Klick gemacht hat. Ja, also scheinbar war da irgendwie so eine Hassliebe und bei ihr hat es dann scheinbar Klick gemacht. Die hat mir so viel Verantwortung übertragen, dass ich im zweiten Lehrjahr einfach das komplette Backoffice gemanagt habe und die Dienstpläne geschrieben habe für die Lehrlinge. Und auch für die, die was im ersten Jahr ausgelernt waren. Und das hat mir so gezeigt, dass so dieses Durchhalten, so diese Schule des auch mal durch den Schmerz drüber gehen und dieses menschliche Wachstum. Weißt du, was ich meine damit?
Ja, da gebe ich dir auch recht und sowas. Und ich
Ja.
bin jetzt auch an dem Punkt, ich habe ja die letzten Jahre oder jetzt auch immer noch viel ausprobiert und dadurch auch immer mehr erkannt, so, okay, was will ich denn machen und was will ich auch in Anführungsstrichen abschließen? So. Und
Ja.
ich finde, es ist halt immer so
Weil
ein
ich habe
Abwägen. Du musst es dir auch irgendwo natürlich auf allen Ebenen leisten können, dich viel auszuprobieren. So, da will ich jetzt gar nicht sagen, jo, weißt du, jeder kann nach dem Abi erstmal kann
Ja, da bist du
Blumen
schon auch
pflücken gehen und sowas.
ohne das jetzt, schlecht, also schlecht dastehen zu lassen, aber da bist du schon auch ein bisschen privilegiert, dass das geht, gell, bei dir.
Ja, wobei ich finde, also ich kenne ja viele zum Beispiel jetzt aus dem Study-Packer, also so heißen die, die quasi reisen und studieren im Netzwerk. Da gibt es schon viele Möglichkeiten, auch jetzt halt, wenn du nicht extrem viel da jetzt hinten auf der Kante hast liegen.
Ja.
Das zu finanzieren und sowas. Ich finde, du musst halt irgendwie dich einfach auch dir in gewisser Weise dich ausprobieren, um herauszufinden, was willst du denn langfristig. Aber natürlich ist es auch wichtig, irgendwo mal auf welcher Ebene auch immer eine Basis zu haben. Ich meine, ich habe jetzt halt irgendwo, keine Ahnung, das Glück gehabt, dass ich halt alles, was ich jetzt halt an Arbeit habe oder an einem gewisser Basis, kann ich halt, weil ich es einfach mir bei Learning by Doing beigebracht habe, also ich hätte jetzt auch eine Ausbildung zur Bürokauffrau wahrscheinlich machen können, seit ich da angefangen habe. Ich habe es halt, kann jetzt halt diese Sachen, ohne dass ich jetzt offiziell die Ausbildung dazu mache. Weißt du, was ich
Und
meine?
das meine ich ja, das meine ich ja. Es geht ja nicht nur primär um die Skills, die du da
Nee,
lernst
aber
und
ich
die
weiß, was du meinst
Fähigkeiten.
mit diesem etwas zu Ende bringen. Also so, ich
Genau,
habe ja
sondern.
eine Tendenz gehabt, dass ich viele Sachen immer anfange und dann entweder gar nicht umsetze oder halt wieder abbreche und sowas.
Ja.
Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch als durch die letzten Jahre immer mehr gemerkt, okay, wo geht es dann wirklich langfristig hin? Und mache jetzt ja da Ende Juli also fange die Ausbildung an für die Reflexintegration. Also das ist quasi so
Ja.
eine Körperarbeitstechnik. Und nächstes Jahr wahrscheinlich noch die Ausbildung für Psychotherapie, Heilpraktiker.
Genau, das hast du erzählt, ja, dass du das
Und
hast.
habe halt die Jahre jetzt davor hat es dann irgendwann so final Klick gemacht. Aber das ist halt immer auch so eine individuelle Situation. Und das ist auch der Punkt bei Montessori. Alle sagen ja, boah, die tanzen ihren Namen. Das sind also nicht die Montessori-Schüler, ganz wichtig anzumerken. Und die kriegen ja eh alles irgendwie hinten reingeschoben an Abschlüssen. Ist nicht so. Aber bei Montessori brauchst du eine gewisse Form an, wie sagt man denn, Eigenverantwortung, Disziplin, um halt deine Sachen fertig zu machen, weil da läuft dir halt keiner hinterher. Also, was heißt hinterherlaufen? Du kriegst halt deine Sachen und weißt, okay, du musst Mathe, Deutsch, Englisch bis Freitag fertig haben. Wann du das machst, ist halt dein Problem.
Ja, aber dann ist Deadline, ja.
Genau.
Ja.
Und das ist halt
Und
immer so, glaube ich, so eine Typsache oder jetzt auch, wie du ja sagst, zum Beispiel die Projektoren, ich bin halt sehr schnell. Ich habe nicht wochenlang im Voraus für Abschlussprüfungen lernen müssen. Ich habe halt 2 Wochen vorher angefangen zu lernen. Und trotzdem eine 2 geschrieben.
Ja, krass. Also das ist, ich habe dich ja so kennengelernt, da habe ich so den Eindruck gehabt, boah, Chiara lehnt das voll ab, ne? So Ausbildungsstudium, ne? Und jetzt so dich da zu sehen, so nach fast 2 Jahren, dass du da einfach deinen Weg gegangen bist, ja, das ist schön, das wirklich so zu sehen und halt auch, dass du deinen Weg da halt auch gefunden hast und jetzt sagst, ja, nächstes Jahr mache ich dann den Heilpraktiker Psychotherapie, ja, und eben noch eine andere Ausbildung, ja. Chiara, du arbeitest aktuell mit Kindern, die auch an Krebs erkrankt sind, ja, oder auch generell mit schwer erkrankten Kindern, ja, und begleitest da die Eltern so ein Stück weit aus deiner Erfahrung raus. Magst du darüber sprechen?
Ja, aber ich wollte gerade
So
auch
kurz
zu unserem
angemerkt.
Gespräch nochmal zurückkommen. Da hast du
Ja,
ja auch
gerne.
mich gefragt gehabt, ist es das System an sich, also mein Problem, oder ist es, dass ich einfach rebellieren will? Und ich glaube, es geht vielleicht ein bisschen ineinander ein, weil ich einfach sage, so, ich möchte so nicht mein Leben leben, weil ich einfach einen anderen Blickwinkel drauf hatte, dadurch, dass ich halt weiß, es kann halt sehr schnell zu Ende sein, auch teilweise sehr früh zu Ende gehen. Und ich hatte ja früh tatsächlich den Impuls, dass ich halt mit meiner Geschichte anderen Kindern aus der gleichen ähnlichen Situation Mut machen will und sowas. Und bei uns in der Elterninitiative von der Kinderklinik, also das ist halt quasi so eine Organisation der Eltern, die halt viel auf Spendenbasis halt viele Sachen haben, wie zum Beispiel Musiktherapie, Aktionen etc. Und da gibt es eben auch ein Mentorenprogramm, was von einer Ärztin und noch einer anderen ins Leben gerufen wurde. Und die Ärztin selber hat eben auch Leukämie gehabt. Also wenn ich das jetzt kurz, ich hoffe, das ist jetzt genauso richtig. Nee, also die Ärztin hat eben dieses Mentorenprogramm gegründet und es geht ja eben darum, dass man als ehemalige Patienten halt auf Station geht und halt mit den Familien der Kinder oder auch mit den Kindern selber halt in Kontakt tritt und wir gehen da jetzt aktuell immer einmal im Monat auf Station. Also ich bin jetzt seit Mai dabei, war jetzt schon zweimal mit auf Station und Samstag ist auch das Sommerfest und ich war ja, also ich bin immer, das klingt auch wieder, das ist auch wieder so, andere werden es nicht nachvollziehen können, aber ich bin in Anführungsstrichen immer gerne in die Klinik gegangen, weil ich da jetzt, ich hatte keine aktive negative Assoziation dazu, dass mir da jetzt irgendwie wehgetan wird oder irgendwas Schlimmes passiert, so da kann ich auch
Schön.
dankbar für sein.
Ja,
Und
total.
aber ich habe ja mir die Geschichte lange ganz anders erzählt, also meine eigene Geschichte. Also dieses Jahr, ich hatte halt zweimal Leukämie und war ja alles easy und habe kein Trauma und sowas. Und jetzt war ich halt im Mai zum ersten Mal seit Jahren wieder auf der Station. Und ich habe mir schon gedacht, entweder crasht's mich danach komplett oder kann irgendwas anderes passiert. Und ich war dann da und dann war der Abend halt fertig. Und es war so komisch, weil es hat sich so richtig angefühlt, aber auch so irgendwie nach Ankommen. Also weil ich hatte ja dieses Thema, das hatten wir auch bei dem Key-Moment-Dinner. Okay, auf der einen Seite will ich nicht darüber identifiziert werden, oh, die Chiara, die hatte ja als Kind Leukämie und ist ja die Starke und die Kämpferin und sowas. Vielleicht geht es nicht darum, dass diese Kinder oder auch ich immer die Starken waren, sondern vielleicht geht es einfach darum, dass halt man in dieser Situation einfach funktioniert, weil du keine andere Option hast, behaupte ich einfach
Ja,
mal.
du kämpfst ums Überleben, muss man ja wirklich auch
Ja,
sagen,
genau,
ja.
also man funktioniert halt einfach, um zu überleben. Und dann war auch halt der Punkt, dass ich gemerkt habe, so, es tut mir irgendwie auch gut, dort zu sein, weil ich jetzt aktiv was tun kann.
Ja, okay.
Und auch halt, natürlich ist es wichtig, dass die Ärzte da sind. Und ich kenne ja die meisten Ärzte auch noch aus meiner Zeit und sowas. Und die Kinderklinik Erlangen ist wirklich top, was die Leute angeht, sowohl
Ja.
menschlich als auch fachlich und sowas. Aber da gibt es eben auch wieder Unterschiede. Also viele Mediziner sind halt Arzt, weil sie halt mal den passenden Schnitt hatten, sind vielleicht auch fachlich kompetent, was ja auch wichtig ist, aber denen fehlt es halt vielleicht an Empathie. Und gerade bei Kindern ist halt nochmal ein ganz anderer Punkt, wie man halt damit umzugehen hat. Und du wirst de facto niemals das so nachvollziehen können, wie jemand, der es selber erlebt hat. Also du kannst ja 50.000 Leute therapiert haben, die in der Situation sind als Therapeut, aber und es auch nach kann, du hast dann irgendwann die fachliche Kompetenz, wie du damit umgehen musst, aber du hast nicht das Empfinden. Oder auch ich bin aus der Gruppe die, die es am frühesten hatte und wo es quasi am längsten zurückliegt mit 16 und 18 Jahren. Ich habe ja über 10 Jahre gedacht, da ist nichts. Also es gibt
Ja.
kein Problem, kein Trauma, hey, alles easy so. Weil halt der Körper das auch ganz lange, glaube ich, als nicht glaube, sondern es ist so, der Körper macht ja das auch als Schutzsystem, dass du, also Bewältigungsmechanismus, dass du dich nicht an alles erinnerst oder das verzerrt oder ich
Ja,
sag mal vereinfacht wahrnimmst.
ich
Wenn
weiß,
ich
was du meinst.
rückblickend überlege, was bei mir alles an Eingriffen gemacht wurde, denke ich mir schon, ja, war doch ein bisschen krasser als gedacht vielleicht. Da war zum Beispiel auch, wir hatten so einen Nachsorgetag und da war auch ein spannender Aspekt. Mir wurde zum Beispiel präventiv vor der Transplantation Eierstockgewebe entnommen für eine künstliche Befruchtung später, weil ich halt de facto jetzt auch durch die Behandlung unfruchtbar bin. Und es war damals ein experimentelles Verfahren. Und jetzt kam halt bei dem Vortrag raus, dass gerade bei Leukämie ist ja ein zellgesteuerter Krebs, es eigentlich
Ja.
nicht empfohlen wird, dieses Gewebe wieder einzusetzen, weil man nicht in Deutschland prüfen kann, ob das Gewebe Krebszellen enthält.
Oh, krass. Und das war für dich ja auch kein Spaziergang, dieser Eingriff, vor allem als junges Mädchen, als kleines Mädchen, ja.
Das weiß ich nicht mehr. Also das ist ja
Ah,
auch so ein Punkt.
okay.
Ich kann, das wundert auch immer ganz viele, weil wir sagen, ja, die sind ja so klein, die kriegen noch ins Mittel sehr gut. Ich war 5 und 7 und ich kann dir vom ersten Tag in der Notaufnahme bis zum letzten gefühlt extrem viel detailliert erzählen. Oder ich könnte es auch aufmalen, wenn ich malen könnte. Ich kann leider nicht malen. Man kriegt sehr, sehr viel mit unterbewusst. Ich habe aber dazu halt keine emotionale Verbindung. Ich habe die rationale Erinnerung, aber ich habe dazu keine emotionale Verbindung.
Richtig krass. Verrückt.
Also
Also
das ist
das
ja auch,
ist.
wenn ich so Bilder von mir anschaue, von Ersterkrankung, also von bevor ich die Diagnose hatte, dann währenddessen und danach und diesem Prozess von 5 bis 8. Faktisch weiß ich bin das auf diesen Bildern, aber
Ja.
ich habe wirklich 0,0 Assoziation dazu, also emotional.
Okay.
Also es ist halt,
Es
glaube
ist
ich, auch als Schutzmechanismus, glaube, wenn ich ja nur eine Emotion dazu hätte, würde es mich auch crashen. Aber da passiert halt ganz, ganz viel, auch gerade bei kleinen Kindern auf unterbewusster Ebene.
okay. Ist das dann wie abgespalten, dass sich Emotion und Verstand dann, also das Herz und Verstand dann einfach hier jetzt mal kurz einen Cut machen, damit das Überleben funktioniert?
Ich glaube schon.
Okay.
Das
Ist ja
war ja
richtig
generell auch lang
krass.
mein Thema, dieses Fühlen generell und Gefühle zulassen, wo ich am Anfang voll Probleme damit hatte. Oder teilweise immer noch habe, jetzt ist schon besser. Aber du bist
Ich glaube,
halt dann
deswegen nehmen deine
fertig.
Leute so wahr, was du eben schon mal gesagt hattest, dass die Leute dich manchmal so als Eisblock oder so, ne, oder gar nicht erst ansprechen, weil du einfach diese Kälte, dieses Emotionslose vielleicht auch ausstrahlst oder ausgestrahlt hast. Also ich nehme mich tatsächlich nicht so wahr mittlerweile. Vielleicht, weil ich dich besser kenne oder auch, ja, weil du dich entwickelt hast auch dahingehend, dass du wieder gelernt hast zu fühlen und auch dieses Gefühl auszustrahlen.
Ja, ich war halt auch als Kind in der Klinik nie die, die irgendwie depressiv im Bett lag. Bei mir war es halt eher so, ich habe bei deinem Zimmer rumgeschrien, irgendwas geschmissen. Wenn du mein Zimmer betreten hast, habe ich dich halt, keine Ahnung, bedroht. Also ich war halt eher das andere Extrem. Ich hatte halt einen anderen Bewältigungsmechanismus. Ich war halt eher Aggression anstatt Depression.
Ja, okay, die Akro-Chiara praktisch.
Ja, voll.
Voll krass. Chiara, ich glaube, wir könnten noch ein bisschen lang reden, gell? Also, das würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen. Ich glaube, wir hätten auch noch einige Themen, über die wir reden könnten, wenn es denn so wäre und wir jetzt noch Zeit hätten. Aber ich habe, wie auch bei allen anderen Gästen im Podcast, noch drei Fragen an dich oder beziehungsweise eine Abschlussfrage an dich, nämlich drei Dinge, die für dich dieses Jahr noch wichtig sind, was du gerne tun möchtest, Pläne, Ziele oder was auch immer. Magst du mit uns teilen?
Also das eine ist auf jeden Fall die Ausbildung für Reflexintegration, weil ich auch gemerkt habe, dass mir das selber geholfen hat. Dazu kann ich auch gerne die Folge mit Hanna, können wir gerne hier noch verlinken, um zu
Ja, das ist
erklären,
cool.
was genau das ist.
Was ist ja super.
Und da einfach mitarbeiten zu können, auch anderen halt helfen zu können, da weiter mich einzubringen, eben auf Station mit den Kindern und Familien. Auf jeden Fall meine Thailand-Reise im November. Und als drittes, ja, einfach mein Leben weiter in den Griff zu kriegen und da mehr in die Eigenverantwortung noch zu kommen. Und genau, ja.
Das hört sich doch nach einem richtig coolen Plan an, Chiara. Und vor allem auch so richtig erwachsen irgendwie.
Ah, danke.
Du weißt, wie ich es meine, gell? Ich lasse auch heute den Baseballschläger in der Tasche. Chiara, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir jetzt gequatscht haben und ja, dass du dich auch so geöffnet hast und da auch so gesprochen hast und auch über eine Zeit gesprochen hast, die mit Sicherheit ja nicht so leicht war und doch auch was in dir bewegt, wenn du darüber sprichst. Danke, danke, danke. Wir verlinken Chiaras Profil in den Shownotes. Chiara verlinkt auch noch zu der Ausbildung was, zu der, sag's noch mal ganz kurz, zu der
Nicht zur Ausbildung,
Reflextherapie.
sondern zur Reflexintegration, also was das genau ist
Reflexintegration,
als.
was das ist, genau. Und ich fand's richtig cool, Chiara. Können wir
Ja,
gerne wieder machen, oder? Danke dafür.
sehr gerne,
Und ihr
dass ich da
Lieben.
sein durfte.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet hast, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören, Chiara jetzt auch mit zuzuhören. Besuch sie auf ihrem Profil, verfolg ihren Weg. Das wird bestimmt auch spannend, wenn Chiara im November so ein bisschen ihre Reise in Thailand teilt. Und ja, hab eine gute Zeit, lass dir die Sonne auf den Bauch scheinen jetzt im Sommer und genieß es und habt's fein.